Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute für ein Thema in unserem Podcast?
Heute ist der Dr. Hammer zu Gast und es geht um Glocken. Denn der Dr. Hammer ist ausgebildeter Glockensachverständiger und wissenschaftlicher Leiter des Glockenmuseums Stiftskirche Herrenberg.
Das ist auch eine Premiere, dass wir den Podcast einläuten.
Ja, immer mal wieder.
Herr Dr. Hammer, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne unser Gespräch einläuten, weil heute geht's um Glocken. Und Glocken scheinen allgegenwärtig zu sein. Wir hören sie aus den Kirchtürmen, im übertragenen Sinn zumindest, im sprachlichen Gebrauch sind sie an Haustüren da. Es gibt Alarmglocken, es gibt Totenglocken, es gibt Hochzeitsglocken, es gibt Kuhglocken, es gibt Schiffsglocken und viele, viele mehr. Wann hat denn das eigentlich ganz begonnen mit den Glocken?
Ja, begonnen hat es eigentlich wo ganz anders als in Europa, nämlich in Ostasien, in China. Da lassen sich Glocken bis ins dritte Jahrtausend vor Christus nachweisen. Der Bronzeguss dann in China hat dann so beim ersten Jahrtausend vor Christus angefangen und diese Glocken sind dann über Südasien, in den vorderen Orient gekommen und etwa ab dem 7. Jahrhundert vor Christus waren sie dann also auch im Mittelmeerraum heimisch. Sie waren eigentlich ursprünglich im Mittelmeerraum und damit auch in Europa heidnische Instrumente. Also man hat sie zum Beispiel die Römer zur Eröffnung von Märkten benutzt, zum Herbeischellen von Sklaven oder sowas, nicht? Im christlichen Bereich wurden sie eigentlich erst heimisch, als dann das Christentum zur Staatsreligion Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts geworden waren. Und da brauchte man dann ein Instrument, was möglichst weit klingend gewesen ist. Und da hat sich dann die bisher verpönte und als heidnisch geltende Glocke auch im Christentum eben durchgesetzt. Zunächst mal bei den Klöstern und dann allmählich halt eben auch in anderen Bereichen.
Sie sagten eben Instrument. Ab wann war denn die Glocke mehr als ein Signalgeber, beispielsweise um die Mönche zusammenzurufen, sondern ab wann konnte man denn Musik damit machen, also mit gezielten Tönen arbeiten?
Also in China war das in der Tat schon relativ früh der Fall, nämlich in dem Moment, wo dann die Glocken aus Bronze gegossen worden sind. Da gibt's auch heute noch in manchen Museen Glocken, die genau aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, da hat man schon also Musik gemacht. Im Mittelalter werden dann so um das Jahrtausend herum so kleine Glöckchen aufeinander abgestimmt. Da gab's es dann also eben auch schon. Aber so die große Abstimmungssache bei Kirchenglocken, das setzte eigentlich dann erst, kann man sagen, im späten Mittelalter ein. Also insbesondere ab dem 13. Jahrhundert lässt sich dann also nachweisen, dass Glocken aufeinander abgestimmt worden sind, auch wenn sie damals hauptsächlich als Soloinstrumente verwendet wurden. Denn zu jener Zeit war es noch ein bisschen anders als heute. Jede Glocke hatte ihren eigenen Klangaufbau. Und dadurch klang sie auch ein bisschen anders. Also stellen Sie sich vor, wir haben den Ton A, wenn die Oboe den Ton A spielt, oder eine Flöte den Ton A spielt, oder die Geige den Ton A spielt, oder ein Klavier, oder die Orgel. Jedes Mal erkennt man sofort, ja, das ist zwar die Tonhöhe, aber sie klingt anders. So ein bisschen so ähnlich war das also auch bei den damaligen Glocken der Fall, weil die Innenharmonie von Glocke zu Glocke nahezu verschieden war.
Wie hat man denn dann früher, also davor, bevor man dann verschiedene Tonarten, sage ich mal, gießen konnte, wie hat man denn da das Signal unterschieden? Es gab ja die Glocke, um die Gläubigen zum Beispiel in die Kirche zum Gottesdienst zu rufen, aber es gab natürlich auch die Glocke, die einen Feueralarm kundgetan hat oder die Arbeiter vom Feld zur Pause geholt haben oder zum Feierabend. Wie haben das die Menschen unterschieden? Waren das verschiedene Klangsignale oder gab es da wirklich unterschiedliche Glocken?
Also beides eigentlich oder vielleicht sogar noch mehrererlei. Diese Botschaftsfunktion, die Sie jetzt gerade ansprechen, war einerseits durch den unterschiedlichen Klang feststellbar, dass man also zum Beispiel halt eben gehört hat, das ist jetzt irgendwo die große Brummerin, dann war es natürlich eine ziemlich große Festtagsglocke oder vielleicht die Schreierin, dann hat die irgendwie sehr obertönig geklungen. Aber es gab noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Art der Glockenklangerregung. Man kann ja Glocken anschlagen, man kann sie wild anschlagen, man kann sie beiern, das heißt den Klöppel von innen an die Glocke anschlagen, das sogar rhythmisch, man kann sie natürlich auch läuten. Und zum Beispiel bei ihrer Sturmglocke war es dann halt eben so, dass man die Glocke nicht normal geläutet hat, also schwingend, bis der Klöppel angeschlagen ist, sondern mit dem Klöppel wild an die Glocke angeschlagen hat. Das ist natürlich eine vollkommen andere Art der Erregung, wie wenn die Glocke sachte hin und her schwingt und in gleichmäßigem Metrum links und rechts anschlägt. Also das war eine weitere Möglichkeit. Oder zum Beispiel auch der Uhrenschlag. Also wer gut hinhört, selbst heute noch, kann den Uhrenschlag ohne weiteres unterscheiden vom Glockenläuten. Weil der Uhrenschlag, der ist einfach statisch. Da gibt es keinen Doppler-Effekt, da gibt es keine Klanginterferenzen. Das geht dann halt bang, bang, während es läuten wären. Bang, bang. Also da schwebt es und schon das ist ein Unterscheidungsmerkmal.
Glocken waren ja nicht nur Signalgeber, sie hatten ja auch immer ein bisschen was, vielleicht was Magisches oder auf jeden Fall auch Symbolhaftes. Also ich denke an die Freiheitsglocke, in der Magie als Gewitterbannerin, gibt es derlei mehr Geschichten und warum wurden solche Sachen den Glocken zugeschrieben?
Das ist nicht ganz klar. Da muss ich jetzt eher eine Vermutung äußern. Tatsache war ja, dass früher im katholischen Bereich die Glocken auch getauft worden sind. Und also Glockenweihe war wie eine Art Glockentaufe. Das heißt, ein individueller Aspekt. Und insofern hat man dann natürlich über diesen Bereich den Glocken auch besondere Macht zugeschrieben, dass diese Schallwellen in der Tat in der Lage wären, Gewitter zu vertreiben. So stand es dann also auf vielen Glocken drauf, nicht? Ich vertreibe Gewitter und zähme Stürme oder sonstige Dinge dann halt. Also dieses magische, dieses apotropäische, wie man sagt, also unheilabwehrende Moment in Glocken drin. Das spielte insbesondere im Mittelalter eine ganz, ganz große Rolle, entweder weil es direkt da drauf stand, was die Glocke angeblich alles kann, oder weil man dann eben sie mit Namen versehen hat, denen man ebenfalls diese apotropäische Bedeutung zuordnete, zum Beispiel mit den vier Evangelisten. Das war auch so eine Sache, dass wenn also die vier Evangelisten draufstehen und damit sozusagen die Botschaft des Neuen Testaments, dass dadurch dann auch die Altgewalt Gottes über die Naturkräfte herrschen könnten. Aber nochmal, so ganz klar ist es nie und die Reformation war es ja dann auch, die zum ersten Mal dann halt auch manchmal auf Glocken draufgeschrieben hat, ich breche keine Blitze und ich vertreibe keine Türme, weil das dann als Aberglauben bewusst angesehen worden ist und sozusagen diesen magischen Aspekt wieder wegnehmen wollte, obwohl auch die Reformation ja bekanntermaßen die Glocken nicht abgeschafft hat, sondern zum Beispiel das Gebetsläuten auf alle Fälle beibehalten hat, weil man das als durchaus etwas Sinnvolles
gesehen hat. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Läuten denn katholische Glocken anders als evangelische?
Also von der Technik her nicht. Ja, das ist das Allergleiche. Sie haben vielleicht früher noch zu anderen Zwecken geläutet, das mag sein. Wobei man ja sagen muss, Glocken waren ja zumindest seit die Städte bestanden, also seit dem Hochmittelalter eigentlich, nicht mehr nur kirchliche Instrumente im Abendland, sondern eben auch weltliche Instrumente. Sie hatten es gerade vorher selber gesagt, zum Beispiel die Wachtglocke, der Torglocke, die dann zum Schließen und Öffnen der Stadttore geläutet worden ist, oder die Marktglocke, wenn der Markt eröffnet worden ist, oder die Ratsglocke, wenn der Rat der Stadt zusammengerufen worden ist. Es gab sogar in Würzburg zum Beispiel eine Weinglocke und eine Bierglocke, das heißt, wie lange, dass man abends Wein oder Bier ausschenken durfte und solche Sachen. Also das heißt, es gab beides, diesen geistlichen Bereich, den ursprünglichen, wo zu den Stundengebeten der Mönche ursprünglich geläutert worden ist und sich dann die Teile der Gebetszeiten, der 8 Gebetszeiten, sich dann auch im weltlichen Bereich durchgesetzt haben und andererseits halt eben diesen rein weltlichen Aspekt, wo beinahe immer nur mit einer Glocke geläutet worden ist. Also das volle Geläut, muss man sagen, war im Mittelalter eigentlich immer nur dann vorbehalten, wenn eine hohe Person in die Stadt eingezogen ist, das sogenannte Schreckläuten, hieß es dann, also alle Glocken läuten zusammen, das war dann kein harmonisches Ding mehr, sondern da ging es um Lärm. Ja. Da kommt der Erzbischof in die Stadt oder vielleicht sogar der König und besucht die mal nach so und so vielen Jahren oder vielleicht war er auch noch gar nicht da und da muss dann halt alles, was an Lärm möglich ist, aufgefahren werden, um den zu empfangen, auch akustisch zu empfangen.
Vielleicht noch ein ganz kleiner Rückgriff zu den magischen Beimessungen. Liegt es vielleicht auch daran, dass dem Handwerk der Glockengießer so ein bisschen was Geheimnisumwobenes anhaftet? Ich meine, es wurden auch sehr viel besungen von Dichtern, Schillers Glocke und es, aber ist ja bei weitem nicht das einzige Gedicht, das sich um die Glockengießerei dreht.
Also, dass da etwas Geheimnisvolles sicherlich vor allem im Glockenguss drin stand, das ist unzweifelhaft. Ja, auch diese Sache mit den Silberglöckchen, dass man da angeblich da Silbermünzen reingeschmissen habe, damit die dann silbrig klingen. Also das ist technisch gesehen totaler Quatsch, weil dann würden sie gar nicht mehr klingen. Vielleicht Zinn, ja, aber sowas nicht. Tatsache ist, dass die Glockengießer in der Regel außer für ihre direkten Nachfolger keinerlei schriftliche Dokumente hinterlassen haben. Das heißt, es sollte ein Geheimnis bleiben, wie jeder Glockengießer seine Glocken gegossen hat. Und selbst heute ist es noch so, dass die Glockengießer ungern Auskunft geben über ihre Rippengestaltung. Das heißt also so, wie sie diese Profilwandung machen, weil die Form der Profilwandung, die macht einerseits den gesamten Ton aus, also den Schlagton aus und aber auch die Innenharmonie, das heißt den gesamten Klang. Die hängt von dieser Formgestaltung, dieser Glockenrippe, dieses Profils ab und das war in der Tat ein Geheimnis früher bei jeder Gießerei.
Die Meister haben das dann quasi an ihre Schüler weitergegeben,
also, mündlich. Da dann schon auch, da gab's solche Schnipsel dann, das hat man manchmal so gefunden, wo die das dann schon auch aufgezeichnet haben. Aber das war halt eben verwahrt, das wurde das wurde halt eben auch im Buchdruck gegeben. Es gibt von einem Herrn Sesselschreiber aus dem 16. Jahrhundert gibt so eine Beschreibung, aber der war selber kein großer Glockengießer, hat sie irgendwo hergehoben. Einiges ist richtig, manches ist nicht ganz so richtig. Das gilt als eines der frühesten Dokumente, die dann wirklich sozusagen publiziert worden sind und wo man so ungefähr ein bisschen eine Ahnung bekommen hat, wie das so vor sich gehen könnte.
Dieser Beruf ist aber ein Beruf, der, ich sag jetzt mal, fast vom Aussterben bedroht ist. Es werden ja nicht mehr viele Kirchen gebaut und viel zu reparieren gibt es wahrscheinlich auch nicht. Wie hat sich denn das entwickelt? Früher im Mittelalter als angesehener Handwerksmeister, überall sind Glocken gebraucht worden. Heute braucht sie kaum mehr jemand.
Ja. Also früher hatten die Handwerksmeister, die eben Glocken gegossen hatten, in der Regel in der Tat ein gutes Ansehen in der Stadt. Es gibt zum Beispiel in Heilbronn diese berühmte Gießerei Lachenmeier, da waren, nicht sage ich schon Lachenmeier, Lachermann, da war der Glockengießer dann auch Ratsherr, war sogar zweimal Bürgermeister, sein Sohn dann später auch. Und so ist es teilweise auch von anderen Städten überliefert. Das heißt, die gehörten eigentlich zur High Society der Stadt, weil sie halt eben auch, wenn sie lange genug lebten und gute Glocken gegossen haben und damit auch genügend viele gegossen haben, verhältnismäßig wohlhabend, vielleicht sogar reich wurden. Dann kam später, seit dem 15. Jahrhundert noch hinzu, die Büchsengießerei, was dann für viele noch viel wichtiger war. Also Kanonen und Glocken bestehen ja beide aus Bronze, zwar in unterschiedlicher Legierung. Also bei der Glocke ist das Kupfer etwas weniger als bei den Kanonenrohren. Dafür ist das Zinn etwas mehr. Aber trotzdem, man kann die beiden ja austauschen, Schwerter zu Pflugscharen, Pflugscharen zu Schwertern, steht ja auch schon in der Bibel drin. Und deswegen waren die Kanonengießer meistens beides. Also, oder Glockengießer ebenfalls, nicht? Also Glockengießer und Kanonengießer auch. Und in Kriegszeiten brauchte man sie dann ebenfalls, zum Beispiel auch noch in der Barockzeit. Und das kommen wir auf das, was Sie sagen. Das hat eigentlich bis ins 19. Jahrhundert so dann angedauert. Dann nach dem Ersten und vor allem dem Zweiten Weltkrieg war da nochmal eine ganz große Blüte für die Glockengießereien. Aus genau dem Grund, den Sie vorhin erwähnt hatten, dass eben wirklich Zehntausende von Glocken vernichtet worden sind in beiden Weltkriegen und dann der Ersatz geschaffen werden musste. Und das ist natürlich jetzt in der Tat ein riesengroßes Problem. Es sind in den vergangenen Jahrzehnten die allermeisten Glockengießereien eingegangen. Und eigentlich können nur noch diejenigen überleben, die auch technisch gesehen auf einem modernen Stand sind. Heute werden beispielsweise relativ viel Carillo-Glocken gegossen. Also das heißt für Glockenspiele, weltliche Zwecke oder sowas, Kirchenglocken ab und zu ist... werden auch heute ab und zu mal noch eine Glocke, dass die kaputt geht, also zu ersetzen sind. Das gibt's auch noch, aber natürlich sind es nur noch ganz geringe Zahlen.
Sehr, sehr viele Glocken, und jetzt kommen wir auf einen regionalen oder lokalen Aspekt, hängen in der Herrenberger Kirche. Dort, die beherbergt im Dachgestühl das Deutsche Glockenmuseum. Was ist das Besondere an diesem Museum? Sind da viele Glocken? Ist es das einzige?
Ja, also vielleicht ganz kurz zur Korrektur. Das Deutsche Glockenmuseum gibt es auch. Das ist aber ein Verein in Gescher, sitzt der heute im nördlichen Nordrhein-Westfalen. Hier handelt es sich um das Glockenmuseum Stiftskirche Herrenberg. Und das hat in der Tat eine Besonderheit, denn wie alle Glockenmuseen werden dort natürlich auch Glocken gesammelt, sie werden konserviert, sie werden wissenschaftlich beschrieben und sie werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber das Besondere ist, dass diese ausgedienten Gegenstände der Vergangenheit sich jetzt wieder an einem Ort befinden, für den sie ursprünglich auch gegossen worden sind, nämlich in einem Kirchturm. Und deswegen, weil sie eben in einem Kirchturm drin sind, werden sie auch wieder wie in früheren Zeiten mit liturgischen Funktionen in der Regel versehen. Das heißt, die läuten zu bestimmten Zeiten des Tages, auch zusammen mit anderen, und haben bestimmte Botschaften in sich, wenn sie läuten. Also die Kreuzglocke läutet beispielsweise zur Todesstunde Christi um 15 Uhr. Die Mittagsglocke oder Friedensglocke läutet natürlich um 12 Uhr. Zur Bitte um den inneren und äußeren Frieden, die Abendglocke dann logischerweise zum Abendgebet und so weiter. Also das ganz Besondere ist es, dass diese Glocken eben nicht außer Funktion dort geraten sind, sondern wieder wie in früheren Zeiten in Funktionen drinstecken. Und für Besucher das Außergewöhnliche ist, dass man die Glocke nicht nur anschauen kann, sondern man erlebt sie zu gewissen Zeiten auch in voller schwingender Funktion, dass man sie nicht nur hören kann, wenn man sie mal so anschlägt, sondern in voller Klangentfaltung erlebt.
Es geht durch Mark und
Bein. Richtig, das wollte ich gerade noch zum Schluss sagen, dass man sie auch nicht nur anfassen kann, sondern dass man ihre Schallwellen beim Läuten regelrecht im Körper spürt. Und das ist also dieses ganzheitliche Erlebnis, das gibt es sonst eigentlich nirgends, abgesehen davon, dass mit 85 klingenden Glocken, 35 läutbare und 50 Carillo-Glocken auch dort das größte Glocken Ensemble überhaupt, zumindest mal in Mitteleuropa vorhanden ist, wahrscheinlich aber nicht bloß in Mitteleuropa.
Vielleicht können Sie unseren Hörern noch erklären, was ein Carillon ist.
Ein Carillon ist sowas ähnliches wie ein Glockenspiel, aber Glockenspiel heißt halt eben, das sind ein paar wenige Glocken, die aufeinander gut abgestimmt sind und die angeschlagen werden. Zum Carillon gehören mindestens 23 Glocken. Und die müssen in einer chromatischen Tonleiter, wie also auf dem Klavier, weiße und schwarze Tasten nacheinander eingestimmt sein und mindestens über 2 Oktaven reichen. Das ist also sozusagen die Mindestanforderung eines Carillons. Und vielleicht noch etwas, Carillons sollten auch noch viel, viel genauer und besser gestimmt sein, als es bei Kirchenglocken notwendig ist. Denn bei Kirchenglocken, wenn die läuten, ist es nicht ganz so wichtig, ob jetzt der Ton ganz genau stimmt, weil durch das Läuten, durch das Schwingen wird der Ton ja sowieso laufend leicht verändert durch die Schwingung. Beim Carillon, das sind fest installierte Glocken, da müssen dann halt eben die Töne ganz genau schwebungsrein aufeinander abgestimmt sein.
Sind das jetzt in Ihrem Glockenmuseum alles Glocken aus der Stiftskirche oder haben Sie auch welche aus der Umgebung oder aus ganz anderen Regionen dazugenommen?
Also in der Stiftskirche selber gab es ursprünglich, als das Glockenmuseum 1990 gegründet worden ist, 5 Glocken. Die ist schon von Alters her so gewesen. 2 waren immer in den Weltkriegen dann weg und wurden wieder neu gegossen. Alles andere ist dann entweder neu hinzugekommen, entweder weil es für dieses Museum gegossen worden ist. Zum Beispiel das Karlia wurde 2012 gegossen, diese 50 Glocken. Es wurden auch ein paar Glocken neu gegossen, einfach um das Geläute zu erweitern. Oder weil zum Beispiel die Guldenglocke, die früher größte Glocke in Herrenberg, gesprungen ist. Die war im Zweiten Weltkrieg einfach dann beschädigt worden. Die wurde dann also ersetzt durch eine neue. Und wir haben eben auch aus wirklich nahezu allen Teilen des deutschsprachigen Raumes Glocken erworben, die heute im Glockenmuseum drin hängen. Also das sind dann zum Beispiel aus der Schweiz, sind da ein paar dann aus Pommern, aus Schlesien, aus dem Elsass und natürlich aus beinahe allen Teilen Deutschlands. Das hing damit zusammen, dass im Zweiten Weltkrieg ja sehr viele Glocken abgenommen worden sind, auch historische Glocken. Und diejenigen, die nach Ostdeutschland hätten wieder gebracht werden sollen nach dem Krieg, wenn sie überlebt haben, sind nicht mehr zurückgebracht worden. Warum? Weil die dortigen Gemeinden nicht mehr existierten und es mittlerweile polnisch oder im nördlichen Ostpreußen russisch war. Und dadurch sind diese Glocken, die dann in Hamburg vor allem auf dem dortigen Glockenfriedhof noch standen, in Lünen, in Westfalen gab es auch so einen Glockenfriedhof. Die sind dann an Patengemeinden in Westdeutschland ausgeliehen worden. Und nachdem dann viele dieser Patengemeinden wieder ihre eigenen Glocken gegossen haben, waren die sozusagen überflüssig. Und einige von denen sind bei uns. Ein Beispiel in Württemberg, in der Württembergischen Landeskirche, die hat 63 Patenglocken erhalten. Und 9 Stück, also 1/7 davon, ist jetzt bei uns im Glockenmuseum.
Herr Dr. Hammer, es gibt ja viele, viele Glocken in der Kirche, im Glockenturm, aber auch eine hängt draußen. Und was ist das für eine?
Diejenige, die draußen hängt, ist eine Uhrschlag, also Vorschlagglocke, muss man sagen. Also Uhrenvorschlagglocke. Die erklingt bei uns 1,5 Minuten vor dem eigentlichen Hauptschlag zu jeder Stunde. Früher war das die älteste Glocke, die es in Württemberg gab, die Armsünderglocke. Die wurde dann aber hereingeholt und läutet jetzt immer jeden Freitag und jeden Samstagabend sozusagen zur Eröffnung und zum Ende des Sabbats in Erinnerung an die ehemaligen Judengemeinden, die ja dann bekanntermaßen vernichtet worden sind. Und dann haben wir jetzt heute eine Glocke aus Stettin oder aus dem Stettiner Raum, muss man sagen, aus dem Jahr, glaube ich, 1683, die heute den Uhrenvorschlag übernimmt.
Sie haben jetzt vorher auch gesagt, man kann als Besucher das miterleben, wenn geläutet wird.
Ja.
Gibt es da bestimmte Zeiten? Gibt es Führungen? Gibt's? Ist es immer offen? Wie ist das, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde es ja einfach gern mal sehen und miterleben?
Das ist momentan das riesengroße Problem. Ich muss Quinn die Situation darstellen, wie sie bis Ende 22 war, wobei es da auch schon mal eine Einschränkung zur Corona-Zeit gab. Es gibt eigentlich 3 Öffnungszeiten, mittwochs, samstags und sonntags. Das kann man dann auch auf der Homepage danach lesen, wann das da ist oder war. Und dann, das ist eigentlich immer das Highlight, jeden ersten Samstag im Monat gibt es von 17 bis 18 Uhr ein Glockenkonzert. Das ist schon seit den 90er Jahren so. Und das führen wir auch jetzt noch durch. Also obwohl, und jetzt kommt das Zweite, seit 2023 das Glockenmuseum offiziell geschlossen worden ist. Warum? Weil die Betriebsgenehmigung nicht mehr verlängert worden ist aus Brandschutzgründen. Also da, wie in vielen anderen Bereichen halt eben auch, hat der Brandschutz dann gesagt, das geht so nicht mehr. Da muss ein Brandschutzraum rein und die Elektronik muss irgendwie anders verkabelt werden und so weiter und so fort. Und solange das nicht der Fall ist, wird dieses Glockenmuseum geschlossen und damit ist es jetzt nur noch möglich für ganz kleine Gruppen zu speziellen Führungen, die vorher angemeldet sein muss und wo die Leute auch noch eine Enthaftungserklärung unterschreiben müssen, dass sie auf eigene Gefahr dort hochgehen. Da sind dann also noch kleine Führungen ab und zu möglich, aber eben nicht mehr irgendwie zu bestimmten Zeiten und ohne Voranmeldung
geht. Und kann man diesem Problem irgendwie Abhilfe schaffen?
Ja, wenn man genügend Geld hat. Der Brandschutzraum wird allein auf etwa so 100.000 Euro geschätzt. Und was aber noch viel teurer ist, ist die ganze neue Verkabelung, die dann auch irgendwie gefordert wird, damit man wieder mit der alten Zahl, nämlich mit etwa 70 Leuten, hochgehen kann. Und da rechnet man mit ungefähr 300.000. Das heißt insgesamt mit 400.000. Das hat der Trägerverein, der das Glockenmuseum eben trägt, nicht. Er macht jetzt seit mehreren Jahren Spendenaufrufe und man muss auch sagen, jawohl, es ist auch gut angekommen bei der örtlichen Bevölkerung. Seltsam ist allerdings Folgendes, das muss man leider auch sagen, bei allen, aber wirklich allen staatlichen Behörden, wenn ich jetzt mal die Stadt Herrenberg herausnehme, also beim Regierungspräsidium, bei der Landesregierung, beim Kulturminister in Berlin, also dem Herrn Weimer, so weiter, überall nur eines: Absagen. Beim Brandschutz ebenfalls. Also wir geben Geld für, ab und zu für irgendwelche Objekte oder sowas oder Restaurierungen, aber nicht für den Brandschutz. Das ist der wesentliche Punkt. Das heißt, die Idee, dass dadurch diese ganz vielen wertvollen Gegenstände eigentlich gar nicht mehr zugänglich sind, was ja viel, viel hochwertiger ist, als wenn irgendeine Glocke kaputt geht und jetzt bittet man drum, eine neue gießen zu dürfen oder vielleicht die zu reparieren. Ja, nein, das spielt aber keine Rolle, das ist Brandschutz, da geben wir nichts. Und genau das Gleiche haben wir erfahren bei den großen Stiftungen im Land, egal ob das jetzt Leibinger, Wirtstiftung, Schwarzstiftung oder sonst was ist. Also das, was wir jetzt eingenommen haben, ist allein durch Spenden, vor allem von Privatpersonen und von ein paar wenigen örtlichen Stiftungen zusammengekommen.
Aber es reicht noch nicht ganz.
Es für den Brandschutzraum reicht's. Da ist jetzt eher das riesengroße Problem, wie es schon früher auch schon mal war. Wir machen seit 2014 mit der ganzen Geschichte rum. Wir stecken also jetzt im 12. Jahr herum, dass gewisse Behörden, insbesondere die Briefstatik, endlos lange braucht und dann aber auch, wenn das dann einmal endlich durch ist, dann gibt's wieder einen neuen Kreis Brandschutzmeister, der dann wieder neue Anforderungen stellt und die örtliche Feuerwehr will dann auch noch einmal irgendwie andere Sachen. Wir haben das schon alles einmal durchgemacht und sind jetzt in einem Bauänderungsantrag mit Unterstützung der Stadt Herrenberg. Und das ganze Theater, was wir die vergangenen Jahre hatten, beginnt jetzt quasi, scheint es von vorne.
Das heißt, man muss sich jetzt tatsächlich in den nächsten mutmaßlich Jahren damit begnügen, entweder in einer ganz kleinen Gruppe zu kommen oder man muss halt wissen, wann geläutet wird und dann steht man eben in der Nähe der Kirche und kriegt es mit.
Also bei den Glockenkonzerten, um dann nochmal zurückzukommen, ist es in der Tat so, die Leute sind vor der Kirche, es wird dort die ganze Sache erklärt und dann kann man es entweder von unten schalten oder jemand ist oben im Turm und schaltet dann die Glocke so, wie das unten dann dargestellt wird. Da gibt es eine Sprechverbindung zwischen beiden. Aber man kann eben das, wie gesagt, nur noch aus der Ferne erleben und nicht mehr vor Ort.
Die Termine stehen auf Ihrer Internetseite.
Ja, das ist richtig. Also immer im ersten, immer am ersten Samstag im Monat. Es ist nur dann mal anders, wenn dieser Samstag auf den Karsamstag fällt. So wie das zum Beispiel im Jahr 2026 der Fall ist, dann wird's, weil am Karsamstag alle Glocken schweigen, dann um einen Samstag verschoben, also auf den zweiten. Aber sonst muss man sagen, ist es immer der erste Samstag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Vielleicht noch eine Hoffnung. Es gibt jetzt in Herrenberg einen neuen Oberbürgermeister seit etwa 2 Jahren. Der ist ganz stark daran interessiert, dass das Museum wirklich wieder eröffnet wird. Er weiß natürlich um die Bedeutung des Museums, war es auch schon da, hat sich alles zeigen lassen und möchte insbesondere für die 800-Jahr-Feier der Stadt Herrenberg in 2 Jahren, dass das Museum als ein Highlight eröffnet ist. Das gibt uns etwas Hoffnung, aber obwohl wir jetzt schon bei ihm 3 Sitzungen auch hatten unter seinem Vorsitz, gibt es immer wieder neue Hinderungsgründe, die einem das Leben furchtbar schwer machen.
Aber man kann noch spenden.
Man kann noch spenden und es ist auch ganz wichtig Folgendes, wenn es wirklich nicht zu diesem Ausbau kommen sollte und die Eröffnung des Museums wirklich nicht mehr geschehen sollte, dürfen die Spender versichert sein, dass ihr Geld wieder zurückfließt. Also das ist zweckgebunden. Das geht nicht an den Verein oder sonst was. Da müssten dann die Leute höchstens sagen, okay, dann nehmt ihr was anderes. Aber das, was da reingekommen ist, das ist also verpflichtend und es wird auch alles registriert, wer wann was gespendet hat. Und für diesen schlimmsten aller Fälle ist das Geld nicht verloren, sondern die Leute würden dann ihr Geld und auch die Vereine oder Stiftungen ihr Geld wieder zurückbekommen. Das ist gewährleistet.
Dann läuten wir doch eher mal die Hoffnungsglocke.
Ja, also man soll die Hoffnung ja nie aufgeben und ich habe sie auch noch nicht aufgegeben, aber als einer derjenigen, der das Ganze dann sozusagen mit durchbaden muss, muss man schon sagen, ist die Frustrationsschwelle sehr hoch.
Dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich bedanke mich gerne bei Ihnen, dass ich die Möglichkeit hatte, darüber etwas zu sagen.
Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis bald dann im Glockenmuseum.
Das wäre toll. Ja, danke schön.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.